Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Und auch in Folge 48 natürlich mit Thorsten Faas. Hallo.
Hallo Erhard. Hallo ist ja schon ein guter Einstieg.
Ja. Hast du Länderspiele geguckt? Es gab gar drei, habe ich mir sagen lassen.
Drei, aber ich habe deutlich unter drei gesehen, nämlich tatsächlich gar keins.
Ich auch nicht.
Aber
ich hatte Besseres zu tun.
Ehrlich? Ja. Warst du etwa im Bundestag?
In der Tat. Große Debatte am vergangenen Dienstag in einer Sondersitzung und in der insgesamt 293. Sitzung dieser Legislaturperiode. Und es war eine sogenannte vereinbarte Debatte. Das heißt, es gab ja keine Vorlagen, keine Anträge, keine Gesetzentwürfe. Ich habe festgestellt, das ist vielleicht gar nicht mal so das schlechteste Format, weil auch das Thema sehr offen war. Die Situation in Deutschland, das ist ja alles und nichts. Jetzt haben wir natürlich Wahlkampf, heiße Phase. Insofern war klar, worum es ungefähr geht. Aber ich glaube, dass sich dieser Bundestag das ruhig gelegentlich mal leisten sollte, so offen, auch thematisch offen, drauf loszudiskutieren. Es war jedenfalls gut was los.
Ich habe es nicht live gesehen, ich habe dann nur sozusagen Nachberichterstattung bis hin zur Taz-Titelseite am nächsten Tag gesehen. War dann doch, wie soll ich sagen, ich fand es bemerkenswert, wie groß die Verwunderung war, ob des Verlaufs der Debatte. Würdest du es teilen, sozusagen, war es zugespitzt, polarisiert, überraschend?
Ja, aber mich jetzt nicht überrascht. Also irgendwie, wer sich davon überrascht gefühlt hat, das überrascht mich jetzt wiederum, weil es war ja klar, dass es dann nochmal hoch hergehen kann. Es waren alle drei Kanzlerkandidierenden da. Die Bundeskanzlerin hat ihre letzte Rede gehalten als Bundeskanzlerin, jedenfalls als regulär gewählte Bundeskanzlerin. Kann ja sein, dass sie trotzdem nochmal ran muss als Geschäftsführende. Und dass das 19 Tage waren das ja da vor der Bundestagswahl nochmal richtig losgeht, das war doch klar.
Ja, aber das war, glaube ich, doch genau das, was dann doch den einen oder die andere überrascht hat, wie sehr sie, was sie ja etwa beim Wahlkampfauftakt so nicht getan hat, wirklich auch mal zugespitzt hat und polarisiert, manche würden sagen, polemisiert hat.
Das räume ich ein. Also die Bundeskanzlerin so offensiv Wahlkampf gemacht hat, das war in der Art neu und das hätte ich in der Deutlichkeit tatsächlich nicht erwartet. Der Kollege Panayotis Gavrilis beim Deutschlandfunk hat ja getwittert, er frage sich, ob außer politisch interessierten Nerds, Journalisten und Politikern sich das überhaupt angeguckt haben. Und wir hatten aber tatsächlich den dreimal so hohen Marktanteil wie sonst. Also, und es können nicht nur Nerds, Journalisten und Politiker gewesen sein. Aber
wir könnten ja auch mal unseren Gast fragen.
Quasi als politisch interessierten Nerd oder als Politiker oder in gewisser Weise als Journalist, nämlich als Unternehmenssprecher. Herzlich willkommen, Peter Tauber, den wir über dieses Internet in Gelnhausen erreichen. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Wie überrascht waren Sie denn von der Offensive der Kanzlerin?
Also ehrlich gesagt war ich von der Offensive nicht so überrascht, weil Angela Merkel ja nicht nur Kanzlerin war, sondern CDU-Vorsitzende. Und dass eine ehemalige CDU-Vorsitzende sich wünscht, dass ihr Nachfolger auch Christdemokrat ist, das ist jetzt nun in der Tat keine große Überraschung. Ich glaube eher, dass manch ein Journalist, der vielleicht seine politische Heimat als Bürger ganz woanders hat, mit Schrecken festgestellt hat, dass er da eine Kanzlerin gut fand, die ganzen Jahre, die ja eine Christdemokratin ist.
Das kommt.
Also da war das erschreckend, glaube ich, bei dem einen oder anderen, zumindest habe ich das auf Twitter so gelesen, dann doch relativ groß. Bernd Ulrich war ganz empört, dass eine CDU-Kanzlerin sich für einen CDU-Nachfolger einsetzt. Und ein Kollege vom Spiegel hat das auch ganz treffend aufgespießt.
Und Florian Gartmann.
Ja. Genau, der war das. Aber also das fand ich, in dem Tweet, den habe ich auch geliked und retweetet, was ich sonst zurzeit nicht so oft mache. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Den fand ich aber ganz treffend formuliert.
Aber dann müssten Sie ja überrascht gewesen sein, dass sie das bisher nicht in dem Maße getan hat, die Kanzlerin.
Auch das überrascht mich nicht. Denn das ist ja etwas, woran manch ein hartgesottener Wahlkämpfer in den letzten Wahlkämpfen gelitten hat, dass da die Kanzlerin eben ihrem eigentlichen Stil, der doch ja eher zurückhaltend ist, ja auch immer treu war und in eigener Sache ja gar nicht so laut getrommelt hat wie jetzt.
Also das würden Sie sagen, war jetzt nicht der Situation geschuldet, dass es eng wird für die Union, sondern liegt
doch
einfach daran,
auch,
dass wir einfach sehr, sehr nah inzwischen am Wahltag sind
Und also jetzt? Beides würde ich sagen. Beides würde ich schon sagen, denn tut einem als überzeugten Christdemokraten ja weh, diese Umfragen. Ist ja nicht so, dass man denkt, naja, gucken wir mal, wo wir am Ende rauskommen und dann muss ja auch immer erst nochmal eine Mehrheit geschmiedet werden. Das ist ja diesmal ganz anders als sonst. Also, dass einen das umtreibt und man sagt, jetzt müssen wir uns aber nochmal alle anstrengen, das ist doch selbstverständlich.
Man könnte meinen, wir hätten uns abgesprochen, denn wir könnten mal auf eine Kategorie schauen an der Stelle.
Die Zahl der Woche.
Du hast schon 293 gesagt, das wäre eigentlich auch eine coole Zahl der Woche gewesen. Aber wir nehmen mal die 19, denn die hat ja diese Woche doch sehr geprägt. Zum ersten Mal liegt die Union unter 20%, nämlich bei 19. Forsa hat die Zahl diese Woche gehabt in Umfragen. Was macht sowas mit einer Partei?
Ich bin da ein bisschen leidend, weil ich ja 4 Jahre als Generalsekretär diesen Umfragewahnsinn auch mitgemacht habe und ehrlich gesagt auf genug Wahlen erinnere, wo die Umfragen so völlig daneben lagen. Das letzte Mal haben wir das ja jetzt in Sachsen-Anhalt erlebt. Aber machen wir uns nichts vor, selbst wenn die 19 nicht stimmt und in Wahrheit liegen wir bei 21, man kann ja statistisch das dann auch schön mitteln, dass man noch eine reißerische Schlagzeile kriegt am Ende. Selbst wenn wir bei 21 wären, wäre es ja nicht das, was wir uns wünschen. Also insofern ist es unterm Strich so, dass man einfach sagt, verdammte Axt, wir müssen irgendwas tun. Und dann schauen natürlich alle Wahlkämpfer aufs Konrad-Adenauer-Haus und wünschen sich, dass dort jetzt noch irgendeiner den Umschlag aus dem geheimen Schrank nimmt, wo die zündende Idee drauf ist. Das ist so die Erwartungshaltung, die einem dann begegnet. Das kann ich jetzt ja aus meiner ehemaligen Perspektive sagen. Und am Ende sind es, glaube ich, ganz viele Dinge, die eine Partei dann noch tun kann und muss im Wahlkampf. Das ist natürlich der Spitzenkandidat, auf den alle schauen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, da ist auch immer das geschlossene Auftreten ganz wichtig. Wenn man dann schon anfängt, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und auch öffentlich dann zu sagen, ja, aber eigentlich und so, das führt alles zu nichts. Man muss dann sozusagen bei sich bleiben. Und Heiner Geißler, den ich sehr schätze, hat ja mal gesagt, wer sich selber nicht imponiert, kann auch andere nicht imponieren. Da muss man eben auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein auftreten. Wie Helmut Kohl hätte dann gesagt, die einen gewinnen die Umfragen, wir gewinnen die Wahlen. Und in Wahrheit ist wahrscheinlich auch das, was der Union gerade am schwersten fällt. Wissen Sie, ich bin ja noch in dieser Kohl-CDU groß geworden. Und in der Tat war das ja da so. Da gab es ja auch Kritik und schlechte Umfragen und alles. Aber da hat man das anders genommen als Unionsmensch. Da hat man eben gesagt, ja, wenn der Spiegel eine schlechte Titelstory über uns macht, müssen wir irgendwas richtig gemacht haben. So war man da sortiert. Ob das jetzt stimmte oder nicht oder Selbstbild war, spielt ja keine Rolle. Aber das hat, zumindest das ist weg. Man ist heute da ganz anders avers, was Medienresonanz auf Partei betrifft und lässt sich da viel leichter, sage ich mal, ins Boxhorn jagen und das hilft in einem Wahlkampf nicht. Da muss man einfach dann durchziehen.
Wenn wir noch mal einen Moment bei den 19 bleiben, Erhard, man hat schon immer den Eindruck, dass deine Kolleginnen und Kollegen darauf dann schon immer noch mal ganz besonders abfahren, wenn so ein Schwellenwert unterschritten wird. Man kann sich sicher sein, dass das eine Headline ist, erstmals. Aber eigentlich spielt es ja keine Rolle. Ich meine, 21-20 ist mathematisch das gleiche wie 20 auf 19. Aber ja. Es ist irgendwie, es macht was mit euch, oder?
Das ist ja kein Abfahren, sondern irgendwie, worauf gucken wir? Oder worauf gucken die Kolleginnen und Kollegen? Sie gucken auf Auffälligkeiten, auf Sachen, die es nicht gegeben hat, die es lange nicht gegeben hat, die überraschend sind, irgendwie mit denen ja tatsächlich keiner gerechnet hat. Und dann ist diese 19 von Forsa irgendwie, wir wollen ja nicht unterschlagen, dass Allensbach noch mit 25 rechnet, glaube ich. Allerdings die SPD bei 27 eingeordnet hat in der allerneuesten Zahl. Und insofern ist das natürlich eine Neuigkeit. Wie gesagt, hat mit Abfahren nichts zu tun. Das ist, der Reflex ist klar, wenn da so eine Zahl kommt, die ja selbst vor 4 Wochen als unwahrscheinlich galt, dass es so weit runtergeht mit der Union. Dann macht das Schlagzeilen irgendwie dann schlägt sich das halt nieder. Und dann sind das auch Meldungen, auch größere.
Ja, das ist schon faszinierend. Ne? Wir hatten letztes Jahr in der Hochzeit der Pandemie 40. Für die Union.
Ja. Jetzt sind es 19. Insofern ist ja der Reflex auf eine 19 irgendwie relativ normal und die Leute wundern sich ja auch. Habe ich Sie, Herr Tauber, jetzt gerade richtig verstanden bei Ihren Ausführungen, dass Sie sagen, das ist jetzt kein guter Wahlkampf seit 4, 6 Wochen? den die Union da macht.
Nein, das, ich werde jetzt als ehemaliger Generalsekretär nicht meine Partei kritisieren. Also dazu sollten Sie wissen, dass wenn man das einmal war, man das immer ist. Also insofern hören Sie jetzt doch keine
das Kritik weiß ich.
An meiner Na, Partei.
Das weiß ich ja.
Sondern wir sind natürlich großartig, ist doch keine Frage. Aber erkennbar haben das noch nicht alle gemerkt. Sonst wären wir nicht bei 19 oder 20.
Sie wissen, dass das mit der Ironie so eine Sache ist manchmal, ne?
Ja, das ist aber, das finde ich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist auch was ich ganz schlimm an deutscher Politik finde, dass wir uns gegenseitig keine Ironie zugestehen, dass wir immer da so sehr deutsch sind und das Wahlkampf, auch wenn man, ich weiß, dass das, wenn man mit dem Rücken an der Wand quasi steht oder wenn es gerade schwierig ist, dann macht Wahlkampf natürlich nicht so viel Spaß, wie wenn man von einem Umfragehoch zum nächsten eilt, aber auch da muss man am Ende sagen, wir streiten ja um eine ernste Sache. Es geht um die Zukunft des Landes, wer regiert. Das drückt sich ja nicht nur in Zahlen aus oder in einzelnen Karrieren, sondern da geht es ja um inhaltliche Fragen auch. Und da muss man eben mit Überzeugung kämpfen. Und was ich glaube, was eben auch immer wichtig ist, dass man sich fragt, okay, versuche ich jetzt krampfhaft irgendjemandem gerecht zu werden oder muss ich einfach sagen, vielleicht hat auch gerade mein Verständnis von Politik, die Art, wie ich Politik mache, nicht die Konjunktur. Vielleicht wünschen sich die Leute gerade was anderes, vielleicht muss ich mich auch hinterfragen, aber das ist in Wahlkampfzeiten eben nicht opportun, sondern da hat man sich für einen Weg entschieden, da will man ein Angebot machen, personell wie programmatisch, und das muss man dann glaubhaft vertreten. Also was nicht funktioniert ist, dass man zwischendrin noch sagt, ach so, wir haben jetzt uns überlegt, wir machen es jetzt doch ganz anders. Weil dann, Sie haben ja jetzt immerhin eine Prozentzahl X, die sagt sich, also ich glaube, ich will die CDU nach wie vor oder zum ersten Mal, wie auch immer. Und die wollen sie ja behalten. Also ich finde, man muss, ich argumentiere jetzt aus einer schwierigen Lage. Ich glaube, Sozialdemokraten können aus anderen Wahlkämpfen diese Debatten aus ihrer eigenen Innensicht auch. Also da, glaube ich, muss auch mal eine Selbstironie und so erlaubt sein. Also wenn wir das verlieren, dann wird es ja noch schlimmer.
Aber
das hilft ja auch. Das hilft ja auch. Wissen Sie, ich bin jetzt natürlich nicht in den Kreisen, die diese schwierigen Entscheidungen treffen, aber ich habe das ja alles durch. Wie reagiert man im letzten Wahlkampf? Das ist halt Gott sei Dank oder leider weiß man nicht genau, wie man es sagen soll, aber wir haben ja jetzt nicht diese Kundgebungen auf Marktplätzen, auch nochmal Corona geschuldet. Und letztes Mal hatten wir die noch und wir haben so ein bisschen vergessen, was da letztes Mal so schlimm war mit den ganzen Nazis, die Kundgebung gestört haben, vor allem bei uns. Das haben wir jetzt gerade nicht. Was meinen Sie, was das damals für eine Anspannung war, wenn man wusste, da sind wieder drei Busse unterwegs und das sind dieselben, die vormittags schon da standen, die werden jetzt dahin gekarrt, die werden die Veranstaltung genauso sprengen, man muss sie trotzdem durchziehen. Also solche Belastungen, wo es ganz schwer ist, sich richtig zu verhalten, die hat man eben in jedem Wahlkampf und die sind jetzt auch gerade wieder da. Also ganz ehrlich, ich möchte mit keinem Wahlkampfmanager, egal welcher Partei, gerade tauschen, weil diese Anspannung, also wenn man das einmal gemacht hat im Leben, finde ich, reicht.
Da war ja jetzt eine Menge drin in Ihrer Antwort, auch sehr reflektierend über das, was eigentlich hätte passieren müssen. Insofern sehr spannend, kann ich denn, wer da jetzt nicht richtig aufgepasst hat, allen Hörerinnen und Hörern sagen, spult nochmal zurück. Das fand ich wirklich interessant. Die Frage ist, ob dieser Wahlkampfmanager der CDU, der Union insgesamt in diesen Tagen, ob die überhaupt eine Chance hatten, eine ordentliche Kampagne für den Kandidaten aufzubauen. 4 Monate im Grunde oder knapp 5 vor der Wahl. Wir haben das vor 4 Jahren bei der SPD erlebt, wie schwer sie sich getan haben, in den Jahren davor auch keine gescheite Kampagne aufgebaut. Jetzt sagt, keine 3 Wochen vor der Wahl, der Laschet-vertraute Reul gestern oder vorgestern, wir müssen jetzt mal ein Thema finden. Das sagt doch eine Menge aus über diese Kampagnenplanung, oder nicht?
Naja, also wissen Sie, das, was man sich als Kampagnenmacher wünscht, dass nicht jeder in jedes Mikrofon spricht, was am Wegrand steht. Weil ein Punkt ist immer ganz wichtig, Geschlossenheit. Und das war ja in Wahrheit auch eine Stärke der Union immer. Wenn alle anderen Parteien so übereinander purzelten, dann hat man irgendwie gewusst, okay, die CDUs, die sind jetzt aus Mediensicht vielleicht ein bisschen langweilig, aber die halten halt zusammen und das ist irgendwie ein verschworener Haufen. Und der Eindruck ist halt auch nicht da. Und das ist mindestens so eine Herausforderung wie die Frage, welche Kandidaten stellt man auf? Das kann man alles denken und das muss man auch besprechen, aber muss man das offen besprechen oder intern? Also ich glaube, jetzt ist es ja eher so, dass man sich intern mal zusammensetzen muss und überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt und was können wir noch machen? Und gibt es einen Punkt im Programm, der noch gar nicht bewusst ist, wo sind die Unterscheidungsmerkmale zu den anderen? Können wir die noch ein bisschen schärfen, damit die klassischen Unionsanhänger sagen, okay, also jetzt geht's ja doch um was, jetzt muss ich meiner CDU doch noch mal helfen.
Und Sie würden aber sagen, die Situation ist so, dass es eigentlich erstmal darum geht, den wirklichen Kernanhänger-Support im Moment zu stabilisieren, oder? Verstehe ich Sie richtig? Und das ist natürlich per se auch interessant, weil wir sind jetzt 3 Wochen vor der Wahl. Das müsste doch längst sozusagen sicher sein. Aber selbst von den 20%, die wir aktuell in Umfragen sehen, sagen ja noch vergleichsweise viele, auch Scholz wäre eigentlich ein ganz guter Kanzler. Also selbst diese 20% sind ja nicht unbedingt safe oder 19.
Ja, also bis die Stimme in der Urne ist, ist halt keine safe. Also insofern, ist ja so. Und sie haben jetzt eher die Herausforderung, und das hat sich sicher verändert bei den Wahlkämpfen im Vergleich zu vor noch 8 oder vielleicht 12 Jahren oder auch der ersten Wahl Merkel. Schauen Sie sich mal den Anteil der Briefwähler an. Also wir reden ja in Wahrheit auch nur noch über die, die noch nicht gewählt haben. Und die Zahl steigt ja. Ich habe das jetzt irgendwo gelesen, dass wir Bereiche haben, da ist die Briefwahl schon jetzt so hoch wie letztes Mal.
Das stimmt, wobei ich empfehle einen Blick auf die Stadt Leipzig, ihr Internetangebot, weil die das sehr transparent machen. Ich glaube, es wird schon wahnsinnig viel rausgeschickt gerade an Briefwahl, aber ich glaube, in vielen Haushalten liegen die im Moment zu Hause. Insofern, also viele von den Zahlen, die wir sehen, sind die verschickten Unterlagen. Aber das ist eine spannende Frage sozusagen, ob die Stimmen wirklich schon abgegeben sind. Ich wollte noch mal einen anderen Punkt aufgreifen, weil wir haben ja jetzt sozusagen, wir sind über die 19 eingestiegen und dann haben Sie gesagt, ja, wir müssen aber auch über Inhalte reden. Letztlich ist es ja ganz eng verknüpft und das ist doch genau auch das Problem in der jetzigen Situation. Wenn man sagt, wir zeigen jetzt mal, wie breit wir aufgestellt sind, Zukunftsteam. Aber in der medialen Darstellung haben Sie natürlich sofort so ein Frame, das ist jetzt aus der Situation heraus geschuldet, 19%. Wir müssen irgendwas machen. Reul sagt, wir brauchen irgendein Thema, weil wir so schlecht dastehen. Und dieser Nachsatz entwertet natürlich komplett diese Versuche, weil das einfach so kurzfristig, zynisch, strategisch, panisch wirkt, oder? Also das ist doch das Problem gerade, dass sie das gar nicht mehr glaubwürdig als ehrliches Angebot präsentiert kriegen, sondern dass es immer diesen Panik-Touch hat.
Lass mich kurz ergänzen, irgendwie. Es gibt ja nicht nur das Zukunftsteam, es gibt inzwischen ja auch das Klimateam, das ein paar Tage vor dem Zukunftsteam vorgestellt wurde, und jetzt gibt es auch ein Digitalteam noch.
Bleiben wir nochmal bei der bemerkenswerten Erklärung oder Rede der Kanzlerin jetzt. Da haben ja viele gesagt, huch, jetzt macht sie auf einmal richtig Wahlkampf, schaltet sie sich richtig ein und jetzt erklärt sie sich zu Laschet, und dann habe ich Kommentierungen gehört, ja, das ist jetzt ja aber auch reichlich spät. Es ist ganz schwer, sozusagen zu antizipieren, wie wird die Wirkung oder Wahrnehmung einer Sache sein. Nehmen wir mal an, Angela Merkel hätte mit derselben Werf vor 6 Wochen sich für Armin Laschet ausgesprochen. Wäre es dann nicht wahrscheinlich gewesen, dass ganz viele gesagt hätten, ach guck mal, der kann das ja gar nicht alleine, der muss sich die Merkel leihen, damit sie sich für ihn ausspricht, der steht ja gar nicht für sich. Also es ist, und wahrscheinlich wäre das auch eine zu lesende Kommentierung gewesen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig zu antizipieren, wie wirken gewisse Dinge. Und dann haben Sie natürlich recht, wenn die Situation schwierig ist, wenn man sozusagen nicht auf der Siegesstraße ist, dann schauen Leute natürlich noch mal anders hin. Und da kommt eine Sache zu tragen. Und wenn ich sage, wir hätten uns vielleicht noch mal anders diesem Wahlkampf nähern sollen, dann vielleicht an dem Punkt, wir machen ja eben halt auch was die Union noch nie gemacht hat. Also wir sind immer mit einem amtierenden Kanzler oder aus der Oppositionsrolle heraus in Wahlkämpfe gezogen. Jetzt haben wir eine amtierende Kanzlerin, die kandidiert aber nun mal nicht wieder. Und Sie haben jetzt die tollen Umfragewerte vor einem Jahr bei Corona angesprochen. Das lag ja am Krisenmanagement, aber das lag auch am großen Vertrauen in die Person von Angela Merkel. Und einen Wahlkampf zu konzipieren, der einerseits natürlich daran anknüpfen soll, dass wir der Überzeugung sind, die letzten 16 Jahre waren jetzt nicht die schlechtesten für Deutschland. Aber gleichzeitig zu erzählen, dass natürlich unter einem neuen Kanzler aus den Reihen der Union sich Dinge ändern werden, weil der andere Vorstellungen hat, weil der ein anderer Mensch auch ist. Wir sind ja Menschen, Gott sei Dank, in unserem Land, die Politik machen. Das ist viel schwerer, offenkundig, als wir uns das gedacht haben.
Und man hat es auch ein bisschen unterschätzt, oder? Ich meine, das deuten Sie ja auch an, weil man die Grundanlage dieses Wahlkampfs ist doch eigentlich gewesen, so ein typischer Merkel aus starker Position raus agieren, keine Angriffsfläche bieten. Und jetzt, also auch, vielleicht formuliere ich es als Frage, kann man aus der Position des Wahlkampfmanagers raus so eine Kampagne plötzlich komplett drehen und sagen, nee, wir müssen jetzt plötzlich in so einen Angriffsmodus schalten. Wir sind eigentlich Herausforderer plötzlich.
Tja, da gibt es ja auch in der Demoskopie, Sie haben das ja angesprochen und es fasziniert ja auch Leute, unheimlich viele Zahlen noch, die dann gar nicht so auf dem Tisch der Öffentlichkeit liegen, die aber natürlich in den Zentralen und Redaktionen ausgewertet werden. Die kenne ich jetzt zu wenig, das kann ich schlecht beurteilen. Also insofern, ich glaube einfach, dass sich nicht nur diese Grundvoraussetzungen für die CDU eben geändert haben, weil wir da was völlig Neues machen. So einen Wahlkampf gab es eben auch für die CDU noch nie. Sondern man muss auch sagen, dass sich die Frontstellungen ja auch verändert haben. Also für uns ist ja immer klar, mit Linkspartei und AfD, das scheidet aus. Aber ansonsten können wir inzwischen eben auch sagen, ja auch mit den Grünen kann man ja, wie man in Hessen sieht, erfolgreich regieren. Und wenn man das weiß, dann bedeutet das natürlich automatisch, dass es auch in der Wählerschaft Schnittmengen gibt. Und bisher ist die alte Lehre ja immer gewesen, der größte Gegner ist die Sozialdemokratie. Durch die letzten Ergebnisse auf Bundesebene hat man gesagt, na, wer weiß, ob das so bleibt, sind die noch Volkspartei? In den Ländern waren sie immer auch erfolgreich. Und gleichzeitig sind die Grünen neu erschienen und jetzt ja auch so stark. Und wenn man sich anschaut, wo sind mögliche Unionswähler hingegangen, dann kann man eben nicht sagen, die sind alle zur SPD oder alle zu den Grünen, sondern sie finden bei beiden Parteien, inklusive noch der FDP, darf man nicht vergessen, wenn die bei deutlich über 10 sind, ist immer ein Anteil an Wählern dort, die sonst auch mal CDU wählen. So, dass das gar nicht so leicht ist, welche Sprache, welche Themen setzen Sie jetzt, damit Sie möglichst in einen oder anderen, der da gerade mit SPD, Grünen oder FDP liebäugelt, ins Unionslager zurückholen. Die Bäderbindung hat eben auch dramatisch nachgelassen in den letzten 16 Jahren.
Als jemand, der 2017 den Wahlkampf zu verantworten hatte für die Union mit der schönen Kampagne Fit it with Google, also für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, auch mit dem Fedit the Google House und was es da nicht alles gegeben hat. Wie sehen Sie aus dieser Perspektive raus die Kampagne der SPD in diesem Jahr?
Ich kann, dazu kenne ich die auch nicht gut genug, ehrlich gesagt. Ich sehe halt nur die rot-weißen Plakate von Olaf Scholz.
Aber Sie sehen sie.
Ja, ich sehe sie, aber ich bin jetzt keiner, der diese Optik gut findet. Aber jetzt ehrlich gesagt, dass mich ein SPD-Plakat jetzt nicht vom Hocker haut, das ist ja auch irgendwie keine bahnbrechende Erkenntnis.
Also ich muss aber manchmal vergessen, wie sehr selektive Wahrnehmung in so einem Wahlkampf einfach eine Rolle spielt. Ne? Man tut immer so, als sei da Tabula Rasa, aber wir kommen natürlich alle mit unglaublich vielen Voreinstellungen im Gepäck.
Natürlich. Und was auch ganz interessant ist, ich habe das zum Beispiel so gelernt, dass Plakate ja keinen überzeugen, sondern Plakate sind Mobilisierungsinstrumente. Und deswegen stelle ich natürlich, das machen immer die Freunde bei meiner heimischen SPD sehr gut, stelle ich natürlich eigentlich einem überzeugten Christdemokraten kein SPD-Plakat vor die Tür, weil dann mobilisiere ich den ja hinzugehen. Dann sagt er ja, also ey, wenn die Sozis schon vor meinem Haus plakatieren, dann ist ja Martini am Letzten, da muss ich aber hingehen. So geht's nicht. Und bei mir plakatieren die immer brav vor meiner Haustür, deswegen will ich natürlich erst recht CDU. Aber um nochmal auf diese Kampagne zurückzukommen, also ehrlich gesagt, wir waren damals, ich darf fast sagen, ein bisschen traurig, weil die Idee war ja eben auch eine positive Geschichte des Landes zu erzählen, zu zeigen, klar, wir haben Herausforderungen, aber guck mal, wo wir da stehen, auch im Vergleich zu anderen in der Welt oder in Europa sogar. Und das hat was mit dieser Kanzlerin zu tun, mit der Stabilität, mit der Verlässlichkeit, auch mit dieser Persönlichkeit, wie sie eben nun mal ist. Und deswegen diese Idee mit dem Augenzwinkern, mit dem Fedit wie Google und vor allem mit diesem Haus, wo man ein Programm sozusagen in einem Haus sich ansehen kann, auch digital. Und das ist dann durch die Zuspitzung, durch die Präsenz von Rechtsextremen auf den Straßen und Marktplätzen, durch die Debatte um Umfragen, Sie erinnern sich, wir waren noch 3 Wochen vor der Bundestagswahl auch bei 38% und sind dann dabei 32 gelandet. Mhm. Und das ging ja dann schon los, das hat man ja gesehen, dass es da eine Irritierung gibt, weil das Thema Migration, Flüchtlinge auf einmal doch wieder präsent war, obwohl es ein Jahr mehr oder weniger verschwunden war durch diese Rechtsextremen auf diesen Kundgebungen. Das ließ sich ja dann gar nicht vermeiden. Und das beschäftigt einen massiv, weil man denkt, Mensch, wir haben da so tolle Ideen und es sieht jetzt gerade keiner und wie lenken wir da den Fokus drauf? Und die Wahrheit ist eben, Wahlkampf ist auch nur bis zu einem gewissen Punkt planbar und ansonsten muss ein Wahlkämpfer sich geschickt verhalten zu den aktuellen Themen und Fragen, die gerade aufkommen. Also auch die Herausforderung jetzt bei dem Rücktransport oder beim Ende des Afghanistan-Einsatzes, das können Sie ja in kein Wahlkampfskript schreiben. Hm. Sondern das passiert und dann muss man gucken, was gibt's, ist das relevant für meine Kampagne und wie verhalte ich mich dazu?
Also vor 4 Jahren war das einzige Duell ja, glaube ich, schon passé. Das war 3 Wochen vor der Wahl damals. Und das war ja eigentlich damals auch so der Trigger, dass wir nochmal ganz viel über so Migration, Zuwanderung, Gefahr, Terrorismus gesprochen haben, weil einer der Moderatoren in diesem Duell damals doch sehr, sehr insistierend auf diesem Thema beharrt. Und das hat tatsächlich die letzten 3 Wochen noch mal geprägt. Jetzt haben wir ja am Sonntag das nächste Triell. Wie haben Sie das so in Erinnerung? Welchen Stellenwert hat in Kampagnenlogik so ein Ereignis wie ein Duell oder Triell?
Das hat eine enorme Bedeutung. Und zwar nicht nur das Triell selbst, sondern natürlich vor allem, wie wird über das Duell oder Triell geschrieben? Also es ist gar nicht, also ich habe mal den schönen Satz gelernt, entscheidend ist nicht, was der Pfarrer auf der Kanzel sagt, sondern was bei der Gemeinde ankommt. Und die spannende Frage ist eben, wie wird es eingeordnet? Wer wird zum Sieger gekürt? Und dass jetzt jede Partei den eigenen Kandidaten zum Sieger erklärt, ist jetzt auch irgendwie keine Überraschung, sondern es wäre ja schlimm, wenn das nicht geschieht. Ja. Und es wird auch beim nächsten wieder so sein. Alle werden den eigenen Kandidaten großartig finden. Und das ist auch gut so, finde ich. Soll ruhig so sein.
Und dann kommt Phase.
Und dann kommt eben eine Einordnung und wer die macht. Und das so ein bisschen wie vor Gericht und auf hoher See, da ist man halt auch als Kandidat in Gottes Hand.
Jein, würde ich sagen, weil das, also es gibt jetzt schon so ein Frame, letzte Chance für Laschet. Und wenn man zugleich sich in Erinnerung ruft, was Sie gerade völlig zu Recht gesagt haben, dass eigentlich völlig klar ist, wer ein überzeugter SPD-Wähler ist, der wird Scholz am Sonntag gut finden und der wird Laschet nicht gut finden. Das heißt, auch da gehen wir ja mit gewissen Voreinstellungen rein und Laschet wird dieses Duell nicht haushoch gewinnen können mit dieser Situation, die wir gerade haben. Und dann wird so eine Situation eintreten, das ist letzte Chance, aber es ist eigentlich jetzt schon vorhersehbar, dass die Umfragen irgendwie sagen, ja, alle waren irgendwie okay. Aber da wird niemand als der strahlende, absolute Sieger draus hervorgehen. Das wird nicht passieren. Und dann wird man sagen, nee, das war jetzt zu wenig.
Geht ja hauptsächlich um Bestärkung jetzt nochmal. Ne?
Eigentlich schon.
Der Bilder, die jetzt da sind und der Einschätzungen, die jetzt da sind.
Und deswegen ist es alleine schon vom Erwartungsmanagement her wirklich schwierig für Laschet und die Union gerade. Ich habe mich gefragt, wir haben letztes Mal von Frank Staus gelernt, dass man da im Vorfeld auch so fast schon so rollenspielartige Sachen macht. Waren Sie Martin Schulz in der Vorbereitung?
Ich weiß jetzt nicht, ob Angela Merkel das mit ihrer Erfahrung noch so praktiziert, aber ich kann jetzt verraten, dass ich selber natürlich vor bestimmten Medienauftritten, gerade in meiner Anfangszeit, ich bin ja sehr jung auch Generalsekretär geworden, natürlich auch eine Art Medientraining mal gemacht habe, wo man Dinge lernt, also zum Beispiel auf unvorhergesehene Ereignisse in einem Gespräch, dass man eben sich eine gewisse Spontanität oder Flexibilität in der Antwort bewahren muss, dass man natürlich nicht nur die entscheidenden Punkte programmatisch herleiten und auch erklären kann, möglichst in einer einfachen Sprache, möglichst in kurzen Sätzen, das ist ja alles gar nicht so leicht. Ich als jemand, der öfters gefragt wird, Sie, die Menschen professionell befragen und Themen erklären, wir können das, aber man muss sich halt bewusst machen, das ist ja was man lernen muss. gibt ja die wenigsten nur, die dann Naturtalente sind. Und das müssen machen Kandidaten auch. Wobei ich Ihnen sage, die spannende Frage, ob das, dann wäre es ja sozusagen vorgeschrieben. Dann wäre die Geschichte schon vorgeschrieben. Aber es ist natürlich auch ein Narrativ möglich, dass man sagt, Mensch, der Armin Laschet. Erstaunlich. Jetzt steht er da seit Wochen und alle schreiben es auf verlorenem Posten. Und er lässt sich trotzdem seine Zuversicht und seine vielleicht auch ein bisschen rheinische Fröhlichkeit nicht nehmen. Da steht er einfach. Und das ist beeindruckend, weil eigentlich brauchen wir jemanden an der Spitze unseres Landes, der das auch kann, wenn der Wind von vorne kommt und wenn wir in Konflikte geraten mit China, mit Russland, der dann sagen kann, nee, ich stehe jetzt hier, ich habe jetzt hier deutsche oder europäische Interessen zu wahren und zu vertreten, ich lasse mich jetzt nicht ins Boxhorn jagen von einem, der größer ist. Und das hat er im Duell jetzt eben auch gemacht und bewiesen. Also natürlich kann es ein Narrativ geben, wo man sagt, erstaunlich, wir hätten eigentlich gedacht, die Partei gibt sich jetzt irgendwann auf, aber die kämpfen ja, die Schwarzen. Das ist ja beeindruckend. Also die haben ja unter Merkel das entweder nicht nötig gehabt, weil die Kanzlerin alles überstrahlt hat, oder eben auch eine andere Strategie gehabt. Aber dass die CDU eine Wahlkampfmaschine ist, die kämpfen kann, und dass jetzt der Motor anfängt heiß zu laufen, 2 Wochen vorher, das ist ja beeindruckend. Also das Narrativ wäre schon auch möglich. Ganz so ist vorgeschrieben, finde ich, ist es nicht.
Aber die Erwartungen sind so unglaublich hoch.
Ja, jetzt na klar. Schon, ne? Also das macht es natürlich schwerer. Da haben Sie natürlich recht. Je höher die Erwartungen sind, desto schwerer ist das, auch zu erfüllen. Ist ja klar.
Also was man so aus amerikanischen Wahlkämpfen kennt und glaube ich auch wirklich beobachten kann, ist, dass die Kandidaten so 2-3 Tage vor dem Duell, da gibt es ja auch 3 Debates, wirklich so ein bisschen verschwinden und sich einfach intensivst vorbereiten und auch angeblich, lest es immer nur, sogar Antworten in verschiedener emotionaler Darbietungsform parat haben, um wirklich auf alles vorbereitet zu sein. Können Sie das für 2017 oder auch andere Erfahrungen, die Sie ansatzweise bestätigen, dass wirklich so eine Vorbereitung auf das Duell sehr, sehr breiten Raum einnimmt, auch mit der Kandidatin, dem Kandidaten selber?
Also die Kandidaten bereiten sich da, glaube ich, sehr unterschiedlich vor. Auch in der Frage, mit wem man spricht, wie groß der Kreis ist, ob man wirklich in so ein Rollenspiel geht, einer muss den Gegenkandidaten darstellen, 2 geben die Journalisten und so. Das, glaube ich, macht jeder unterschiedlich. Was aber in der Tat noch dazu kommt, und das dürfen Sie nicht vergessen, das machen auch alle, die Begleitmusik muss ja in Anführungszeichen stimmen. Also 2020 ist jetzt in Corona-Zeiten auch wieder anders, aber 2017 war das für uns ein ganz wesentlicher Punkt, dass das Duell ja schon am Anfang gewonnen werden muss bei der Frage, mit welcher Stimmung betreten die Kandidaten dieses Aufnahmestudio? Also, dass da möglichst viele begeisterte, möglichst auch junge Leute, gut gelaunt, zuversichtlich davorstehen und dem eigenen Kandidaten bejubeln und bei dem anderen weniger stehen. Und der Kandidat natürlich auch möglichst bei seinen Anhängern nochmal stehen bleibt und da ein High Five gibt und sich abschlägt und so. Also, wir haben da drauf geachtet, das war auch ganz toll. Und das hat einen doppelten Effekt. Die Wahlkämpfer, die dann da vor Ort sind und da helfen, die sind natürlich dann auch begeistert, die gehen danach auch raus. Genauso wie die Parteien ja auch überlegen, okay, was gebe ich eigentlich unseren Leuten an die Hand? Also gibt sozusagen unmittelbar nach dem Duell die 5 besten Sätze des eigenen Kandidaten. Und wo hat der andere was falsch gemacht? Und das geht dann per E-Mail schnell an alle Mitglieder, an alle an die Kandidaten, die das an den Wahlkampfständen in ihre Gespräche einbauen können und so. Also diese ganze Logistik, die wird draußen gar nicht so gesehen, die ist auch immens wichtig für die Parteien. Und natürlich dann auch der Versuch, so eine Art Spin-Doktor zu sein für das Duell, dass man überlegt, wer kann jetzt dieses Narrativ stärken, das wir dort versucht haben zu hinterlegen, etc.
Markus Söder sagt ja nicht, dass Triell wird die Trendwende sein, sondern der CSU-Parteitag an diesem Wochenende, hat er, glaube ich, gestern noch mal schnell verkündet, damit da die Verhältnisse auch mal klar sind. Er braucht es jetzt selber. Sagen Sie, weil Sie Angela Merkel jetzt auch wiederholt erwähnt haben, wie leicht oder wie schwer ist Wahlkampf mit ihr? Weil es ist eine Frau, die ziemlich genau weiß, was sie will.
Da haben Sie den wesentlichen Punkt schon zusammengefasst. Naja, also wissen Sie, Ich glaube schon, dass es immer gut ist, wenn man auch auf Rat hört. Und ich habe Angela Merkel in den Jahren, nicht nur im Wahlkampf, immer als jemand erlebt, der nicht nur kritikfähig ist, sondern das auch einfordert und nach anderen Meinungen fragt. Aber man muss natürlich trotzdem eine sehr eigene Vorstellung haben. Und das geht damit ja auch los, wie man selber dargestellt werden will. Und wenn wir jetzt Angela Merkel auf einmal so als flippig oder bunt oder gar laut präsentiert hätten, also das hätte sie A nicht mitgemacht, aber nehmen wir mal an, wir hätten es versucht oder hätten sie nicht gefragt, völlig abwegiger Gedanke übrigens, dann wäre das natürlich völlig unpassend gewesen. Also auch eine Bildsprache zu finden, die nicht nur gerade dem Zeitgeist entspricht in dem Wahlkampf, sondern die auch dem Kandidaten gerecht wird. Wenn Sie so eine Inszenierung, ist natürlich auch ganz wichtig und das muss man gemeinsam erarbeiten. Und da kann ich jetzt verraten, dass da Werbeagenturen natürlich immer unheimlich kreative und tolle Ideen haben. Und da muss man immer sagen, ist aber jetzt nicht der Coca-Cola-Weihnachtsmann. Ist ein Kanzlerkandidat. Und bei der SPD stimmen vielleicht die Farben wenigstens mit dem Coca-Cola-Weihnachtsmann überein. Aber selbst die werden dann sagen, nee, also Leute, hört mal zu, wir sind die gute alte Tante SPD. So können wir nicht sein. Da sind wir wieder bei dieser Wirkung von Plakaten, wo alle immer schimpfen, dass die Slogans so langweilig sind. Ja, wenn man da was draufschreibt, was alle vor den Kopf stößt oder irritiert, dann macht das auch keinen Sinn. Also da sind halt rechte, linke Grenzen aus Erfahrungswerten der Parteien, der Demoskopie und natürlich durch den Kandidaten jeweils gesetzt. Hm.
Jetzt haben wir viel über Kandidaten gesprochen und über Kanzlerin und über Parteivorsitzende. Jetzt reden wir ein klein wenig auch über Sie.
Die Tempo-Bio.
Peter Michael Tauber, 1974 geboren in Frankfurt am Main. Kindheit überraschenderweise in Hannover, aber mit 13 zurück nach Hessen. Studium in Frankfurt am Main, und zwar der Geschichte der Politikwissenschaft und der Germanistik. Dissertation zur Entwicklung des Sports in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Mit 17 JU, mit 18 CDU-Mitglied, mit 19 Stadtverordneter in Wächtersbach, mit 29 Landesvorsitzender der Jungen Union in Hessen und mit 34 schon im Landesvorstand der CDU in Hessen. 2009, bevor jetzt jemand rechnet, also mit 35 Jahren, erstmals im Bundestag, Mitgründer von CNetz, des Vereins für Netzpolitik, und damit laut Munzinger Archiv einer von denen, die das Thema Digitalisierung, Netzpolitik auch in der Union verankert haben. 2013 Direktmandat bestätigt, sogar mit deutlich besserem Ergebnis. Teilnehmer an den Koalitionsverhandlungen zur Großen Koalition, da in den Arbeitsgruppen Kultur, Medien und vor allem auch in der Unter-AG Digitale Agenda. Nach der Koalitionsverhandlung wurde der bis dahin amtierende Generalsekretär Hermann Gröhe Bundesgesundheitsminister und Peter Tauber neuer Generalsekretär. In seinem besonderen Fokus die Organisationsstruktur der CDU, Ziel Partei moderner machen durch Mitgliederbeauftragte, durch Online-Aktivitäten, durch ein Antragsrecht für Mitglieder bei Landes- und Bundesparteitagen und das große Ziel, die Partei jünger, weiblicher und bunter machen. Inhaltlich kam er unter anderem mit einem Vorstoß zum Einwanderungsgesetz. Das ist von Parteispitze und vor allem auch von der CSU abgelehnt worden. Jetzt haben wir es ja fast in der Form, die Sie damals vorgeschlagen haben, doch zumindest in Teilen davon. Seine Einschätzung, die AfD sei keine Gefahr für die CDU, war auch nicht lange zu halten, weil da die AfD doch bei den Landtagswahlen deutlich besser abgeschnitten hat, als viele gehofft hatten. 2017, ein Wahlkampf unter schwierigen Bedingungen. Wir haben schon hinreichend drüber gesprochen, auch über das Ergebnis haben wir gesprochen. Im Anschluss wieder Verhandlungen zur Großen Koalition, dann eine schwere Erkrankung, die dazu geführt hat, dass sie sich vom Generalsekretärsposten zurückgezogen haben. Ihre Nachfolgerin wurde bekanntermaßen Annegret Kramp-Karrenbauer. Und im März 2018 ist Peter Tauber dann geworden, parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Verteidigung. Das war damals Ursula von der Leyen. Im Oktober 2020 Ankündigung des Rückzugs aus der Politik. Das ist dann vollzogen worden. Ostern 21, also in diesem Jahr. Seit Juni ist Peter Tauber Unternehmenssprecher bei einer Bekleidungskette für Berufskleidung. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen?
Ja, vielleicht noch, dass ich gerade einem meiner geheimen Lebensträume nachhänge und noch habilitiere.
Das wollte ich, habe ich mir für den Schluss aufgehoben, ehrlich gesagt. bei Hedwig Richter.
Warum, wenn ich fragen darf? Universität arbeiten.
Alles fragen.
Ja. Und senden.
Also ich hab Geschichte studiert.
Ja.
Das ist ja am Anfang erwähnt worden. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fand diese 12 Jahre in der Politik natürlich auch deswegen faszinierend, weil man sich immer mal bewusst machen musste oder konnte, dass das, was ich da gerade erlebe oder auch was ich mitentscheide, eben später mal auch von Kolleginnen und Kollegen meiner Zunft beschrieben, vielleicht auch eingeordnet wird. Und das ist, habe ich eben als Neigungsstudium damals gewählt. Und ich glaube auch, dass es nicht schadet, wenn es mehr politische Entscheidungsträger mindestens mit einem fundierten historischen Wissen geben würde. Und ich weiß nicht, ob das Jurastudium und das Studium der Betriebswirtschaft da besser vorbereitet. Ich glaube, dass eine Geisteswissenschaft eine gute Grundlage ist, um Politik zu machen. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit beruflich, dass ich dafür genug Zeit habe. Und dann mache ich das jetzt mit Herzblut, auch verbunden mit einem Lehrauftrag und gucke mal, wie weit ich komme. Die eine oder andere Archivreise habe ich schon hinter mir und werde auch im Oktober noch mal eine Woche im Archiv verschwinden.
Ich finde es deswegen faszinierend, weil A, geht der Trend ja so ein bisschen, zumindest in vielen Disziplinen, eher weg von der Habil. Und andererseits ist es natürlich eigentlich auch so ein typischer Weg, um dann eine akademische Karriere einzuschlagen. Und das heißt, irgendwann werden Sie dann Professor Tauber sein?
Naja, das weiß ich nicht so genau. Ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch, dass wir in unserer Gesellschaft natürlich schon eine große Herausforderung haben. Das ist diese mangelnde Durchlässigkeit der verschiedenen Welten. Also von Wissenschaft in Wirtschaft, von Wirtschaft in Politik oder auch umgekehrt. Da wird immer sehr kritisch und skeptisch geschaut, anstatt dass wir sagen, das müsste eigentlich viel mehr solche Biografien geben, weil das Verstehen, das gegenseitige Verstehen dieser gesellschaftlich relevanten Bereiche, das wächst eben damit, dass Menschen aus den Bereichen auch wechseln. Und nicht nur, dass man sich an einen Tisch setzt und sich gegenseitig die eigene Lebenswirklichkeit erklärt. Also insofern ist das, was der Herr Drosten macht, finde ich unheimlich faszinierend, weil ich glaube, dass das ein Dienst am Land ist, dass mal ein Wissenschaftler sich hinstellt und das alles erklärt. Aber man muss leider sagen, ob das seiner wissenschaftlichen Karriere hilft, weiß ich noch nicht genau, weil viele ja dann dazu neigen und sagen, naja, das ist ja das, wie das populär dann erklärt wird, das ist ja doch nicht. Und das finde ich eigentlich immer schlimm. Ich finde das eine große Leistung, wenn ein Wissenschaftler es schafft, sein Thema allgemeinverständlich einem breiteren interessierten Publikum zu präsentieren. Und da ist die Geschichtswissenschaft in der Vergangenheit halt berufen gewesen. Jetzt bin ich aber natürlich politisch nochmal anders exponiert als jemand, der einfach nur sagt, ich bin Parteimitglied. Da weiß man auch aus der Wissenschaftswelt, dass das nicht immer leicht ist für jemanden, der sich klar bekennt. Deswegen meiden das auch viele. Also insofern weiß ich jetzt nicht. Ein Lehrstuhl ist jetzt nicht der Ziel, warum ich habilitiere, sondern es ist eher so, einfach nur mal wissenschaftlich arbeiten zu wollen, weil ich da Freude dran habe.
Hochinteressant, was Sie sagen. Und also als Prof kann es natürlich problemlos machen, weil das Schlimmste, was ihm passiert ist, dass er einfach jetzt für immer Chef der Virologie an der Charité bleibt. Aber interessant ist natürlich, was Sie sagen, dass jemand, der im wissenschaftlichen Nachwuchs tätig ist, der noch Ziele verfolgt, dass der oder die tatsächlich keinen Anreiz hat, sich irgendwie öffentlich zu exponieren, weil das wird in der Wissenschaft sicherlich nicht gedankt. Insofern ist es ja nachvollziehbar, dass Drosten es macht und er hat ja auch gesagt, er hat sich bewusst dafür entschieden, würde ich auch immer den Hut vorziehen. Aber die Anreizstrukturen sind andere und treffen natürlich vor allem den Nachwuchs. Das ist schon ein Punkt, den man klar benennen und anerkennen muss. Und da sind wir erstmal sehr wissenschaftsimmanent unterwegs an der Stelle.
Sie haben ja Social Media massiv implementiert in der CDU. Was hat Ihnen da genutzt, dass Sie Historiker sind?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht, ob das da einen Link gibt. Aber da hat mir vielleicht genutzt meine eigene Erfahrung und dass ich eben auch 6 Jahre Landesvorsitzender meiner eigenen Jugendorganisation war in Hessen. Und da ist es natürlich so, da war ich ja dann auch schon Anfang, Mitte 30 und die Jungen in der Jungen Union sind dann halt eben 20 und das ging so los, dass die auf einmal über, das ist ja jetzt gefühlt auch ewig her, war ja lange sogar vor der Ära Merkel, über Klingeltöne auf dem Handy geredet haben. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Und da habe ich gelernt, okay, Peter, erstens bist du vielleicht jetzt auch in einem Alter, dass du das Zepter weitergeben müsstest, weil du weißt nicht mehr genau, worüber die Jungen da gerade reden. Und andererseits habe ich mir gedacht, du musst aber neugierig bleiben, du musst dich damit beschäftigen, du musst es irgendwie verstehen lernen, was da jetzt eine neue Faszination ist. Und mit sozialen Netzwerken, als die aufkamen, war es ja eben auch so. Also man kann es wie Homer Simpson sehen und sagen, das Internet gibt's das immer noch. Oder man muss einfach sagen, nee, wahrscheinlich geht das nicht mehr weg und dann muss man sich dazu verhalten. Und ich finde, auch bei allem, was vieles, was anstrengend und mühsam ist und auch was ärgerlich ist, wenn wir über Hate Speech und so weiter reden, ist es ja auch eine große Chance. Also schauen Sie, einem Abgeordneten direkt zu schreiben und die Wahrscheinlichkeit, dass der das liest, ist halt durch soziale Netzwerke auf eine Art und Weise größer geworden, wie das vorher auch bei uns in der Demokratie kaum vorstellbar war.
Wie viele Plattformen kann man denn ernsthaft benutzen? Also wir reden ja mal von Social Media, was ja eigentlich schon viel zu grobkörnig als Kategorie ist. Was würden Sie denn den nächsten Generationen von MdBs raten? Welche Plattform ist es denn?
Naja, ich würde die nutzen, wo die Menschen sind, die ich erreichen möchte. Und das muss man halt vorher ein bisschen analysieren. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu. Es muss halt natürlich glaubwürdig sein und es muss ein gewisses interaktives Element haben. Also insofern haben Sie recht, man kann nicht jetzt 8 Plattformen bespielen gleichzeitig und die auch alle wahrnehmen, weil da macht man nichts anderes. Und der Clou ist ja, dass man was erlebt im Laufe des Tages, was teilenswert ist, was man erzählt. Also Social Media an sich hat keinen Wert, wenn Sie nicht etwas tun oder sagen, was relevant ist und andere interessiert. Also das ist schon das Vorgeschaltete. Und wer nichts zu sagen hat oder keine Relevanz erzeugt, der soll es halt auch lassen. Also das sind schon so die Voraussetzungen. Und dann würde ich jetzt sagen, also ich habe mich dafür entschieden, dass ich Twitter nutze, weil es schnell ist und ich viele Informationen darüber bekomme. Aber es ist halt leider auch unerträglich im Diskurs. Es gibt kein Netzwerk, was auch so viel Häme und Hetze und Boshaftigkeit transportiert. Und als Ausgleich habe ich Instagram, weil das ist meistens eher freundlich, nett und fröhlich.
Sie haben Twitter erwähnt, Sie haben Instagram erwähnt, es gibt ja auch noch YouTube beispielsweise und deswegen mal die Frage, Rezo oder Maaßen, wer ist im Moment der größere Zerstörer in Anführungszeichen der CDU?
Ich glaube ehrlich gesagt, also das wird auch überbewertet jeweils in der Wirkung, das wäre jetzt noch ein Punkt, Social Media wird auch überbewertet. Es gewinnt Relevanz in dem Moment, wo wir darüber reden. Und man muss sich die Dinge auch anschauen und ich bin auch nicht über jede Äußerung von Herrn Maaßen glücklich. Aber man muss jetzt ja mal sagen, dass das erste angebliche Zerstörervideo von Rezo null Effekte hatte in Wahrheit bei Wahlergebnissen. Und es hat eine breite mediale Debatte darüber gegeben, das ist auch okay und dann kann man sich daran abarbeiten, hat diese Zerstörung das Niveau, was man in der Oberstufe hat, wenn man sich in der Partei auseinandersetzt oder ist das mehr oder weniger? Weil es natürlich auch klar einfach keine objektive Kritik war, sondern es war eine Polemik. Und dann muss man sich fragen, wie geht man mit einer Polemik um? Und ich bin der Meinung, man ist damals nicht richtig mit umgegangen. Man hätte das ganz anders und auch viel lockerer aufgreifen können. Hätte das entzaubert, aber de facto hat es ja null Wirkung gehabt. Also man muss ja einfach sagen, danach waren alle Wahlen, waren danach so, wie sie waren, bis hin zu der letzten glorreichen Wahl in Sachsen-Anhalt, wo man nie gedacht hätte, dass Rainer Haseloff dieses Ergebnis für die CDU da holt. Also da nützt jedes Zerstörervideo nichts. Und dass ich jetzt auch zu denen gehöre, die Herrn Maaßen immer mal kritisiert haben, ist jetzt kein Geheimnis, dass er auch nicht der wäre, den ich favorisiere im Spektrum der Union. Aber dass ich sage, auch andere Parteien haben Kandidaten, wo ich denke, oh mein Gott, den haben die jetzt wirklich nominiert. Also da würde ich immer mal schön die Kirche im Dorf lassen. Und das sagt wenig über die gesamte Partei aus.
Das ist richtig, aber es wird ihm auch nicht so richtig widersprochen, wenn er beispielsweise, das sage ich jetzt mal pro domo, über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, wie jetzt dieser Tage wieder sagt, die machen keinen Journalismus, sondern Propaganda. Oder wenn er beispielsweise Karin Prien aus Schleswig-Holstein meint, die gehört jetzt mal aus der Partei rausgeworfen, weil die ihn kritisiert hat. Also das ist ja schon ein Sonderfall, kann man ja nicht einfach...
Ja, aber da gilt erstens das, was ich vorhin schon gesagt hatte mit dem Mikrofon, an denen man auch mal vorbeigehen kann. Das ist halt einer der Punkte, das kann erkennbar nicht jeder. Und ich meine, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die speziell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, sozusagen aufs Korn nehmen und kritisieren, aber ich glaube, dass das natürlich auch ein Phänomen dieser neuen Medienwelt ist, dass Journalisten eben auch anders hinterfragt werden in ihrem Tun, als das noch vor dem Social-Media-Zeitalter war. Ich weiß nicht, wie Sie das in den Redaktionen teilweise diskutieren, aber ich erlebe ja zum Beispiel auf Twitter auch sehr meinungsstarke Journalisten, wo, ja, dann, wo dann im Profil verschämt irgendwo, ja, in der dritten Zeile hier privat steht und oben steht groß, ja, schreibt für das und das Medium. Wo man in der Tat auch mal fragen kann, meinst du, dass es klug ist, nicht weil ich dir deine Meinung nicht gönne, aber weil du damit natürlich auch mindestens dieses Klischee näherst. Und also insofern, glaube ich, ist das nochmal ein gesondertes Thema, über das sich lohnen würde zu diskutieren.
Wobei man das
führt jetzt aber hier zu weit.
Ja, ja, wobei man das auch auf Politik übertragen kann und man ja manchmal nicht weiß, ist das jetzt eigentlich der Minister, der da twittert, oder ist das der Privatmensch oder ist das der Abgeordnete? Also das ist ja schon auch das Faszinierende an Twitter, dass sozusagen Rollendifferenzierung da eigentlich, ich meine, Sie können ja nicht 5 Accounts haben, wo Sie dann sagen, das ist mein Minister-Account, das ist mein Privat-Account, das ist mein Abgeordneten-Account. Also das ist ja ein Stück weit schon auch der sozusagen der Plattform geschuldet.
Also was sicherlich faszinierend ist, als allgemeines Phänomen, dass es Identitäten auflöst. Also wir alle, Sie haben es ja eben beschrieben, haben natürlich mehrere Identitäten. Die des Politikers, die desjenigen, der gerne isst und kocht, und des Bürgers mit einer eigenen Meinung. Und die verschmelzen da natürlich. Und derjenige, der vielleicht nur an meinen Rezepten interessiert ist, sieht auf einmal, dass ich eine politische Überzeugung habe, die ich auch noch teile. Und das irritiert ihn, weil er eigentlich daran gar nicht interessiert war. Also dieses Phänomen des Verschwimmens von Identitäten, das gibt es in sozialen Netzwerken ja ganz allgemein. Und das wird da auch nochmal deutlicher. Aber schauen Sie, ein Politiker muss nicht objektiv sein. Und bei einem Journalisten erwarte ich das natürlich. Klar weiß ich, okay, wenn ich Frankfurter Rundschau lese oder FAZ, da gibt es so eine Grundrichtung, die unterscheiden sich da vielleicht. Aber trotzdem habe ich ja einen Anspruch an Medienschaffende, der eben genau anders ist als an einem Politiker. Und wenn das dann, wenn diese Erwartungshaltung nicht matcht, dann entstehen eben diese Vorwürfe und vielleicht auch Klischees und vielleicht auch manchmal berechtigte Kritik, zu der man sich eben, das ist ja meine Kernthese, anders verhalten muss als früher, weil es daraus einen öffentlichen Diskurs gibt und nicht mehr nur einen Leserbrief, der in der Redaktion eingeht, wo man in der Redaktionskonferenz mal drüber spricht und sagt, Leute, war das jetzt eigentlich unser Anspruch? Sind wir da übers Ziel hinausgeschossen? Müssen wir das irgendwie wieder gerade rücken? Wollen wir die Einordnung nochmal von der anderen Seite zeigen? Also ich weiß ja, dass so reflektiert gearbeitet wird in Redaktionen, zumindest meine Erfahrung. Aber das kriegt natürlich dann wieder keiner mit, sondern da ist das Meinungsstarke, das eigene. Und wer dann eben sagt, naja, das ist ja kein Wunder, die sind ja immer so. Aus Politikersicht ist es sehr schwierig, weil wenn Sie, das kann ich jetzt verraten, ich habe das natürlich immer mal, das ist ja auch Gott sei Dank das Schöne in der Politik, es gibt ja auch diese Momente, wo man trotz aller Meinungsverschiedenheiten zusammensitzt und sagt, meine Güte, wir sind alle froh, wenn das und das vorüber ist. Nicht nur ein Wahlkampf, sondern auch andere Krisen oder lange Sitzungen. Und es gibt immer das Phänomen bei Parteien, dass sie das Gefühl haben, die Redaktion behandelt uns aber besonders ungerecht. Also wir kriegen ja besonders oft eine auf die Mütze. Und das wird Ihnen jeder sagen. Ich meine, ich habe mich da auch immer gewundert, weil ich auch dann von Kollegen, wo ich dachte, eigentlich ihr werdet geschont, aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass ihr in den letzten Wochen permanent da durch den Kakao gezogen worden seid, die dann auch sagen, es ist so böse, wie die wieder da über uns geschrieben haben, Mensch, und das ist so unfair, und wir haben den schönsten Kandidaten. Und das war im letzten Wahlkampf auch, mit netten Kollegen von der SPD da immer drüber geredet, die gesagt haben, ja, also die schreiben alle immer gegen uns, die schreiben alle nur für Merkel. Wo ich mir gedacht habe, also vielleicht schreiben sie nicht ganz so kritisch wie bei Helmut Kohl, weil Merkel eben anders ist, aber dass sie für Merkel schreiben, so habe ich es jetzt auch nicht erlebt.
So ein bisschen eine Folge über selektive Wahrnehmung.
Ja, und eine abschließende Bemerkung möchte ich zu dem Thema dann doch noch machen. Irgendwie, natürlich sind wir kritisierbar, das steht doch völlig außer Frage. Und es gibt sicherlich auch Gründe genug, auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen und Hörfunk zu kritisieren. Irgendwie, aber natürlich machen wir keine Propaganda, wenn man es Georg Maaßen das darstellt, weil und damit ein Bild suggeriert von, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ja in dieser Form nicht stimmt. Das muss ich jetzt unbedingt nochmal loswerden. Wir haben nicht mehr furchtbar viel Zeit, aber wir wollen eine Kategorie, eine ganz kleine und auch ganz kurze, unbedingt noch machen.
Der Tweet der Woche.
Und der Tweet der Woche kommt von Peter Altmaier. Am frühen Dienstagmorgen hat er getwittert: Danke für die vielen guten Wünsche, die mich sehr berührt haben. Mir geht es wieder sehr gut. Nach einem arbeitsreichen Tag war meine Aufnahme ins Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme. Die bisherigen Untersuchungen haben die Sorgen meiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt. Danke. Und das haben wir zum Anlass genommen, weil Sie ja auch sehr schwer krank gewesen sind zwischenzeitlich. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist sie: Ist die Belastung in der Politik heutzutage zu groß?
Also erstmal ist es ganz toll, dass Peter Altmaier offensichtlich Menschen um sich hat, die auf ihn achten. Das ist ganz schön. Es zeigt aber auch ein bisschen, dass er vielleicht nicht so gut auf sich selber geachtet hätte, wenn er sagt, das waren die Sorgen der Mitarbeiter. Und das ist, glaube ich, schon eine Schwierigkeit. Die haben sie in anderen Berufen auch. Also ich will jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, ich jammer, wie arm dran Politiker sind. Wir haben immer Bereiche in unserer Gesellschaft, wo Menschen an ihre Grenze gehen oder darüber hinaus und das auch länger, als es notwendig ist oder gut wäre. Aber in der Politik gibt es das eben auch. Und da sind die äußeren Faktoren, die einen dann treiben und die einem nicht zugestehen, jetzt mal sich zurückzunehmen oder rauszuziehen oder innezuhalten oder Schwäche zu zeigen, die sind natürlich noch mal größer. Also ich kann sagen, dass ich habe einen ganz tollen jungen Mann, der hier bei mir CDU-Bundestagskandidat ist, als mein Nachfolger Johannes Wiegelmann. Und zudem habe ich auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung vor einiger Zeit mal gesagt: Johannes, was du machen musst, du musst auch in diesen letzten Wochen dir mal mindestens einen halben Tag nehmen, wo du was für dich machst, wo du was machst, was dir Spaß macht. Weil du wirst sonst nicht besser. Man will jede Minute nutzen. Und das ist in Krisen so, wenn verhandelt wird. Und das ist in Wahlkämpfen so. Und unser System ist eben leider nicht so gestrickt, dass es das akzeptiert oder würdigt, gar wenn jemand sagt: Leute, dazu, ich brauche mal eine kurze Pause. Ich will mich mal ausruhen. Ich will mal nachdenken. Und dann komme ich zurück. Und dann werdet ihr sehen, das ist für uns alle gut.
Oder um es mit einem Ihrer Bücher zu sagen: Man muss kein Held sein.
Genau.
Ist das das Schlusswort?
Das ist das Schlusswort. Herr Tauber, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Es waren viele spannende Sachen drin. Ich kann es auch noch mal Hörerinnen und Hörer, die bei uns vergleichsweise häufig bis zum Ende oder überdurchschnittlich, sagt man uns, überdurchschnittlich häufig bis zum Ende hören, hört noch mal in das erste Drittel rein. Da ist eine Menge drin.
Und auch die ganze Folge.
Sowieso. Herr Tauber, vielen Dank.
Dankeschön.
Alles,
hat viel Spaß gemacht.
Ja, alles Gute.
Ciao.
Bis dann.
Tschüss.